Ich bin der Sam, ich leite in der Gemeinde die Jugend und eine Sache, die auch viele von euch wissen, ich bin Professor an einer HTL schon seit ein paar Jahren. Da passieren lustige Sachen an der Schule. Einmal bin ich in die Schule reingegangen, in die Klasse, wie immer Anwesenheitskontrolle in der Früh. Ich habe meine Liste, schaue durch, lies so, wer da ist, wer nicht da ist. Wir schauen durch und irgendwann denke ich mir so, irgendwas ist anders heute. Mir ist nicht genau aufgefallen, was, aber ich habe ein komisches Gefühl gehabt. Irgendwas hat nicht ganz gestimmt. Schaue ich so durch die Reihen durch, merke ich, dass da so mittendrin ein Schüler sitzt, den ich noch nie gesehen habe, den ich nicht kannt habe, eine Person, die total fremd ist. Frage ich so, was machst du da? Sagt er so, ja. Mein Freund hat Geburtstag gehabt, haben wir gedacht, gehe mit ihm mit in die Schule, schauen wir das mal so an, wie das läuft bei ihm. Solche Dinge passieren. Solche Dinge passieren. Und so wie vielleicht manchmal in meiner Klasse einfach ein blinder Passagier drinnen sitzt, so gibt es auch in unserem Leben eine Sache, und zwar so Elefanten im Raum. Manchmal sind so Dinge im Raum, das ist auch der Titel von der Predigt heute, Elefant im Raum, der Elefant im Raum. Manchmal gibt es so Dinge in unserem Leben, die sind so offensichtlich und wir laufen trotzdem mit offenen Augen dran vorbei. Irgendwie ist es im Raum da, es ist klar für jeden, aber wir haben keine Aufmerksamkeit dafür oder wir bemerken es irgendwie nicht. Wir laufen dran vorbei, ohne das zu bemerken. Und ich denke, es gibt auch eine so eine große Sache, über die ich heute reden will, in unserem Leben als Christen, aber auch als Gemeinde, die sowas wie ein Elefant im Raum ist, der eigentlich klar ist, aber trotzdem oft gehen wir einfach dran vorbei. Wir gehen dafür, um den Elefant im Raum zu entdecken, in die Apostelgeschichte zurück, am Anfang, die Geburtsstunde der Gemeinde, und schauen uns an, wie die Gemeinde dort funktioniert hat, was da so abgelaufen ist. Und zwar als Kontext, die Gemeinde ist gerade ausgerüstet worden im Heiligen Geist, die Gemeinde ist gerade so richtig erfüllt, hat Kraft, es geht los. Und dann ist so die Frage, was passiert da am Anfang in dieser Gemeinde? Wir lesen heute in Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 42. Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 42. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Leute kommen zum Glauben. Ich glaube, dass Jesus heute noch der gleiche ist. Das heißt, wenn wir sein Wort verkündigen, wenn so wie da in dem Text vorher gepredigt wird und Leute das hören und es bereitwillig aufnehmen, erleben sie Veränderungen, sagen sie, ich will mein ganzes Leben für Jesus geben, lass mich taufen, ich fange ein neues Leben an, so wie heute am Nachmittag die Magda und die Schaki das auch machen werden und fangen an, ihr ganzes Leben nach Jesus auszurichten. Und an dem Tag haben das 3000 Leute gemacht. Meine lieben Freunde, ich glaube, Jesus ist heute noch der gleiche, der kann das immer noch machen, durch uns kleinen, unperfekten Menschen, dass wir das Wort weitergeben und er wirkt und 3000 Leute finden zum Glauben. Total verrückt, oder? Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir so, das muss uns doch irgendwie Lust nach mehr machen, ein Verlangen nach mehr geben und zu sagen, 3000 Leute, das ist viel, oder? Das ist viel, aber Gott ist es möglich. Er kann das machen. Er kann Leute erreichen, die total fern sind von ihm. Und warum weiß ich das? Weil das bei mir genauso war. Weil ich jemand war, der verändert worden ist. Das Wort Gottes ist in mein Leben gekommen, ich habe es bereitwillig aufgenommen, ich habe gemerkt, Gott begegnet mir, Jesus begegnet mir auf eine persönliche Art und Weise und er hat mich komplett verändert. Deswegen glaube ich, dass er das heute noch macht. Das ist immer wieder was, wo ich einfach begeistert drüber bin, was mich motiviert zum Nachdenken. Und dann, während ich so hyped und motiviert bin und denke mir, 3000 Leute lernen Jesus kennen, dann kommt sowas, das mich so ein bisschen nachdenklich macht. So ein bisschen so ein Elefant im Raum. Und zwar, 3000 Leute, die Frage dazu, da habe ich auch eine Folie mit, was wäre eigentlich, wenn heute in Graz 3000 Leute, 3000 Menschen zum Glauben an Jesus finden? Überlegt ihr das mal kurz. So, was wäre, wenn das heute passieren wird, dass 3000 Leute zum Glauben an Jesus finden? Was würden wir machen? Wären wir da bereit dafür? Würde man sagen, ja, der Markus und der Otto werden schon richten, oder? Die werden sich schon was Gutes ausdenken, was Gutes überlegen, die machen das und dann passt es. Oder würde man sagen, naja, so viele neue Leute, die sollen doch irgendwie ihr Ding machen, die, Gott wird es schon irgendwie richten, oder? Die sollen halt einfach irgendwie eine eigene Gruppe machen. Wie würde man reagieren? Was würden wir machen? Ich habe so ganz einen großen Elefanten im Raum. Wenn ich das höre und den Bibeltext lese, denke ich mal so, wären wir als Gemeinde bereit dafür, dass richtig viele Leute zum Glauben finden und in der Gemeinde dazukommen? Und zwei Elefanten, die damit zu tun haben, zwei so Fragen, die da dazugehören, sind die folgenden. Und zwar, würden Leute, die zum Glauben finden, erstens, würden die richtig tiefe Beziehungen mit älteren Jesus-Nachfolgern in der Gemeinde finden, würden die richtig enge Beziehungen mit Leuten bei uns da in der Gemeinde schließen können, wären da Leute da, mit denen sie echt Kontakt aufnehmen können, lernen können, so durchs Leben gehen können. Und die zweite Frage, würden die 3000 Leute, wenn die zum Glauben kommen würden, heute in Graz bei uns in der Gemeinde einen Platz finden, wo sie auch wachsen können im Glauben, um auch echt den ganzen Lauf des Glaubens zu Ende zu führen, diesen Marathon, von dem wir letzte Woche gehört haben, würden die da auch wachsen können in der Gemeinde? Das ist für mich ein großer Elefant, der ein bisschen in der Luft steht manchmal, wo ich mal Gedanken drüber mache. Diese zwei Sachen, diese zwei Fragen, zum einen, würden sie tiefe Beziehungen finden und würden sie wachsen können? Das sind im Wesentlichen Fragen von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nichts anderes als, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir bei ihm sind, dass wir von ihm verändert werden, dass wir wie Jesus werden und dass wir dann tun, was Jesus getan hat. Also bei Jesus sind, werden wie Jesus und dann tun, was Jesus gemacht hat. Das ist eigentlich Jüngerschaft. Und das ist eine Riesenaufgabe für uns als Gemeinde, die man auch im Missionsbefehl Matthäus 28 eigentlich klar als Gemeinde und als Anweisung kriegt haben. Wir sollen Leute begleiten, in tiefen Beziehungen, denen helfen zu wachsen, im Glauben, um an sie anzukommen. Dallas Willard, ein Theologe, den ich sehr schätze, hat Folgendes einmal gesagt, genau zu dem Thema. Er hat gesagt, fehlende Jüngerschaft ist der Elefant im Raum. Da habe ich auch den Titel gefladert übrigens. Gell? Fehlende Jüngerschaft ist der Elefant im Raum. Viele andere Probleme sind nur Auswirkungen dieses zugrunde liegenden Problems. Also der große Elefant im Raum ist Jüngerschaftsarmut. Also der Elefant im Raum, der so im Raum dasteht, ist Jüngerschaftsarmut. Dass viele Leute gibt, die sagen, sie sind Christen, dass viele Leute gibt, die vielleicht nach außen auch manche Dinge machen, die christlich ausschauen, aber die Frage ist, sind sie Jünger von Jesus? Folgen sie Jesus nach? Ist was sichtbar in ihrem Leben an Veränderung von dem, was Jesus in ihnen wirkt? Und machen sie auch das? Tun sie auch das, was Jesus gemacht hat? Das ist ein großer Elefant im Raum, wo wir heute lernen dürfen, wie die erste Gemeinde das gemacht hat. Was die erste Gemeinde gemacht hat. Und ich würde sagen, wir lesen direkt weiter, dann in Apostelgeschichte 2, Vers 42, den zweiten Teil von dem Vers noch einmal. Da heißt, und sie blieben beständig. Sie blieben beständig. Also sie haben eine gesunde Gewohnheit gehabt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Die NGÜ übersetzt das so, die sagt, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also sie haben was, wo sie beständig drinnen blieben sind, gesunde Gewohnheiten, in denen die Gemeinde fest verwurzelt war. Jetzt sind 3000 Leute dazugekommen und die vier Sachen haben die alle zusammen gemacht. So grundlegende Elemente einer gesunden Gemeinde. Wir wollen uns die vier Sachen heute anschauen. Die sind so einfach, die sind so richtige Elefanten im Raum. Das ist so klar eigentlich, wenn man die vier sich anschaut. Das ist, wir haben das alles irgendwie gemacht heute, oder? Ihr hört euch jetzt gerade Predigt an, Lehre. Irgendwie haben wir das dann abgehackt damit, oder? Dann haben wir das Zweite, was war? Wir haben das Brotbrechen, das haben wir irgendwie heute auch gemacht, oder? Gemeinschaft, ja, da sitzen andere Leute um dich herum. Und gebetet haben wir irgendwie auch schon, oder? Können wir jetzt sagen, ja, passt, alles gemacht heute, Checklist runter, ich kann aufhören zum Predigen und das war's. Wir wollen heute dann noch tiefer reingraben. Was heißt das genau? Wie schaut es aus in der Gemeinde, dass es eine gesunde Gewohnheit wird, diese vier Elemente in unserem Glaubenspraxis, in unserer Glaubenspraxis zu leben? Ich würde sagen, wir starten in den ersten Punkt rein. Erstens Lehre. Die gesunde Gewohnheit von Lehre. Gesunde Gewohnheit von Lehre. Frage, die sich mir auftut, ist, was haben die Apostel gelehrt? Es heißt ja, diese Lehre der Apostel. Und dazu würde ich gern vorlesen aus Apostelgeschichte 4, 2 und Vers 4. Sie, die Priester, waren aufgebracht darüber, dass sie, also die Apostel, das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das ist schon wieder mehr Leute. Jetzt haben die gerade vorher schon 3000 Leute gekriegt, jetzt kommen jetzt auf einmal 5000 Leute dazu. Warum? Irgendwas hat es mit einer Sache da zu tun. Und zwar diese Lehre der Apostel. Was ist die Lehre der Apostel? Die ist nicht kompliziert, das ist irgendwie nicht was ganz Neues, das ist was, was ihr eigentlich wahrscheinlich alle schon einmal gehört habt, und zwar Christus, den Auferstandenen, zu predigen. Jesus, der gekreuzigt ist, worden ist, auferstanden ist, der lebt und der dir heute, wie jeden Tag auf der ganzen Welt, jedem Mensch die Hand reicht zum neuen Leben, am Neustart raus aus den Konsequenzen von Sünde, die zu Tod führen, hin zum neuen Leben in Gottes Gegenwart, ein Leben, zu dem wir gemacht sind, ein Leben, das eigentlich der ursprüngliche Zweck oder der Sinn, das Ziel für unser Leben war. Der Jesus, der Gekreuzigte, das ist die Botschaft der Apostel, das ist die Lehre der Apostel. Jedes Mal, wenn sie das predigen, sehen wir in der Apostelgeschichte, kommt da Frucht dabei raus. Sie predigen Christus, den Auferstandenen, es kommen wieder Leute dazu. Sie predigen Christus, den Auferstandenen, es kommen wieder Leute dazu. Und das ist, wenn ihr durchschaut, die ganze Zeit der gleiche Pattern. Also was haben die Apostel gelehrt? Sie haben Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, gelehrt. Das war die Zentralität von dem, was sie gelehrt haben, woran sie festgehalten haben. Davon war ihre Lehre durchdrungen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Früchte davon waren, habe ich schon gesagt, es sind viele Leute dazukommen. Und dann wird es aber auch spannend. Viele Leute von denen, die gehört haben, haben was gemacht? Sie haben selber weitergegeben. Das ganze Römische Reich ist in kürzester Zeit von ein paar Jahrzehnten erreicht worden. Man geht davon aus, dass das Wachstumsraten sind, die ja, man heute gar nicht mehr sich ganz vorstellen kann, über mehrere Jahrzehnte 400%. Das heißt, es ist ein Zehntel von dem ganzen Römischen Reich eigentlich erreicht worden mit der Botschaft. Leute, die wirklich Jesus nachgefolgt sind und gesagt haben, ich gebe mein Leben für Jesus und will ihm nachfolgen. Unglaublich. Was ist die Essenz von einem Schüler? Ich habe euch ein Bild dafür mitgebracht. Ist ja aus meiner Berufswelt, oder? Ich habe die ganze Zeit mit Schülern zu tun, ich habe die ganze Zeit mit Lernenden zu tun. Was ist die Essenz von einem Schüler? Was ist dieser eine Schüler, wo ich sage, den habe ich im Blick und ich bin stolz auf ihn? Ich sage so, der hat es drauf. Der hat echt das verstanden, um was es geht. Was ist die Essenz von einem Schüler? Die Essenz von einem Schüler ist, dass er selber Lehrer wird. Dass er selber anfängt, das, was er verstanden hat, weiterzugeben. Dass er sagt, ich habe es verstanden, ich habe es gelernt, mir ist Jesus begegnet, deswegen fange ich an, das selber weiterzugeben. Das ist die Essenz von einem Schüler, Lehrer zu werden. Das beste und natürlichste Ergebnis von echtem Lernen ist das. Wir sehen das aber oft in unserem Leben, dass das oft schwer ist. Oft haben wir so eine Tendenz dazu in unserer Konsumorientierung, in unserem westlichen Kulturkreis, dass wir uns sehr schnell mit Passivität und mit Konsum zufrieden geben. Und das war aber auch damals schon so. Deswegen heißt es in Hebräer 5, Vers 12, das ist ein bisschen ungemütliche Stelle, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die mich nötig haben, und nicht feste Speise. Das ist ein bisschen hart, oder? Ihr solltet schon längst Lehrer sein. Ihr solltet schon längst andere im Glauben unterrichten. Ihr solltet schon längst es an andere weitergeben. Neue Leute, vielleicht jüngere Leute im Glauben. Aber ihr braucht immer noch die Grundbasisbotschaft, die Milch, die man euch reinflößt. Das ist konfrontativ, aber es tut gut. Das ist eine gute Art von Konfrontation. Dass wir auf unser Leben schauen, wo ist es vielleicht, dass wir, ohne dass wir es merken, einfach nur passiv worden sind, gar nicht wirklich gelernt haben, verstanden haben und weitergeben, sondern einfach uns nur Milch reintropfen lassen im Mund und sagen, lecker Milch und das war's. Und nicht wirklich sagen, hey, ich will selber lernen, ich will selber weitergeben. Es ist der erste große Elefant im Raum, den ich zusammenfassen will. Und zwar der erste Elefant hat für mich jetzt immer so zwei Fragen am Ende. Ich werde euch immer zu jedem Elefant kurz ein paar Fragen stellen. Und zwar, der erste Elefant hat die folgende Frage. Und zwar, können wir sehen die Frage? Bin ich noch beständig Lehrling und Schüler? Weil das heißt, Jesus nachzufolgen. Also bin ich immer noch beständig Lehrling und Schüler? Lerne ich von Jesu Lebensstil und bin ich ein Schüler vom Wort Gottes? Bin ich das noch? Auch wenn ich schon viele Jahre Christ bin. Das ist der Elefant im Raum. Lerne ich noch? Lerne ich noch was dazu? Weil ich eben von Jesus lerne und von Gott und von Gottes Wort lerne. Und da kann keiner sagen, dass er jemals ausgelernt hat. Das ist eine unendliche Quelle von Weisheit. Da werden wir kein Ziel auf dieser Erde haben. Deswegen lerne ich noch beständig als Schüler und als Lehrling. Zweite Frage, bin ich selbst Lehrer von neueren Jesus-Nachfolgern? Sind wir das? Sind wir selber Lehrer von anderen Jesus-Nachfolgern. Was heißt das in der Anwendung dann? Das heißt, wenn du jetzt da sitzt und denkst, keine Ahnung, was das genau heißen soll, hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht im Kinderdienst mitarbeiten könntest, um Kindern die Liebe Gottes weiterzugeben und zu erklären, wie man irgendwie ihn kennenlernen kann? Oder hast du schon mal überlegt, dass du in deinem Hauskreis Verantwortung übernimmst und sagst, ich übernehme das, mal einen Input zu machen, ich will mal eine Bibelstelle vorbereiten? Oder erklär mal jemanden, der nicht in der Gemeinde war und was am Sonntag gegangen ist. All diese Sachen, werd selber jemand, der lernt, und werd selber jemand, der auch andere lehrt. Beides. Das war die erste gesunde Gewohnheit. Lehre. Zweite gesunde Gewohnheit. Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Zweite gesunde Gewohnheit. Gemeinschaft, genau, als gesunde Gewohnheit. Was heißt das nicht, Gemeinschaft? Gemeinde meint nicht einfach nur, ja, jeder von euch sollte irgendwie einen besten Freund haben und dann ist alles super, solange du irgendwen hast, mit dem du dich gut verstehst, das war's. Sondern da geht es um was anderes. Wir sehen im Neuen Testament oft das Wort Koinonia dafür verwendet, und das könnte man so übersetzen, als Gemeinschaft oder als gemeinsames Teilen oder Teilhabe oder Verbundenheit. Das heißt, bei Gemeinschaft geht es darum, dass man nichts anderes tut, als dass man seine Tränen und seine Freude beides mit anderen Menschen teilt. Dort, wo ich Freude und Leid teilen kann mit anderen Leuten, dort habe ich wirkliche Gemeinschaft. Dort, wo sich wer andere auch mit mir mitfreut, dort, wo wer andere auch mit mir gemeinsam mitweint, das ist das, wo wir wirkliche Gemeinschaft haben. Das ist das, wo wir wirklich füreinander da sind. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen, ist eine andere Übersetzung. Jetzt wird's wieder konfrontativ und hart. Und zwar, was hat das geheißen für die erste Gemeinde? Das hat geheißen, dass sie im Lebenspraktischen, im Materiellen genauso geteilt haben. Dass sie gesagt haben, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen, wir teilen Freude und Leid. Und wir lassen das auch materiell irgendwie sichtbar werden. Selbst Materielles haben sie diesen Beziehungen untergeordnet, was richtig, richtig vorbildlich ist. Jetzt ist die Frage aber, wie kann man so eine enge Beziehung haben, wo man Freude und Leid teilt? Wie kann man so Beziehungen in einer Gemeinschaft haben, nicht nur mit Einzelpersonen, sondern in einer ganzen Gruppe, wo man so nahe miteinander ist? Wie geht das? Was würde ich sagen? Wie kann man so eng zusammenwachsen, dass man richtig eine Einheit ist? Das geht doch nur langfristig. Kann ich mit meiner kleinen Lebenserfahrung sagen, mit die paar Jahre, die ich an meinem Buckel habe zumindest. Und zwar, wenn man gleiche Ziele hat im Leben. Es funktioniert nur, wenn die Ausrichtung die gleiche ist. Es funktioniert nur, wenn das, was unser Ziel ist, das gleiche ist. Und zwar Jesus nachzufolgen und zu lernen von Jesus. Wenn das die gemeinsame Basis ist, dann können wir so eine Art von Beziehung haben. Man nennt diese Art von Beziehung auch eine Jüngerschaftsbeziehung. Also eine Beziehung, wo das Ziel von beiden ist, dass wir im Glauben wachsen, dass wir lernen, dass wir dazu wachsen und zunehmen im Glauben einfach. Das Ziel ist, diese gemeinsame Jesus-Nachfolge voranzutreiben, uns gegenseitig zu ermutigen. Und das ist natürlich beidseitig, oder? Ich habe eine Statistik für euch. Wie schaut das bei uns aus? Das ist von Barna Group. Das ist eine sehr spannende Organisation. Die hat sehr viele Daten zu christlichen Gemeinden und so weiter. Und zwar haben sie gemessen, Jüngerschaftsbeziehungen, Beziehungen mit dem Ziel, im Glauben zu wachsen und zu lernen, wie das eigentlich ausschaut. Das ist jetzt vom Jahr 2021 und aus der USA, also vielleicht vergleichbar, aber nicht genau gleich wie bei uns, trotzdem recht spannend. Und zwar, sie sagen, dass um die 40% in gar keiner Jüngerschaftsbeziehung sind. Leute, die sagen, sie folgen Jesus nach oder die sich als Christen bezeichnen, haben gar keine Beziehung mit jemandem, wo das Ziel ist, im Glauben zu wachsen. 40%, gar keine. Dann 30%, also 28, die empfangen nur, das heißt, die nehmen nur. Die gehen vielleicht in einen Gottesdienst, gehen vielleicht in einen Hauskreis, aber sie wollen nur empfangen und sie wollen nur nehmen, quasi unter Anführungszeichen, aber sie geben nicht an andere Leute. 5% haben das Problem, dass sie nur geben, aber niemanden haben, der selber für sie da ist, der sie ermutigt und sie anspornt. Und um die 28%, die sind in gegenseitiger Beziehung, Jüngerschaftsbeziehung. Das sind die Guten. Das sind die, die wir sein wollen. Die wirklich sagen, wir haben Leute in unserem Leben, die in unser Leben reinsprechen, die für uns da sind, die uns ermutigen und wir geben aber auch weiter von dem, was wir empfangen haben. Spannend, oder? Nur 28% haben das in beide Richtungen. Das ist heute vielleicht so ein Elefant in deinem Leben, den ich heute ansprechen will. Und zwar, zweiter Elefant für heute, bin ich eigentlich in Jüngerschaftsbeziehungen, die gegenseitig sind, die beidseitig sind, wo ich empfange und wo ich auch weitergebe mit dem Ziel, dass wir alle wachsen im Glauben. Und die zweite Frage, teile ich Freude und Leid mit anderen Jesus-Nachfolgern? Also bin ich an einem Punkt, wo ich schon anfange, das zu machen, mich mitzufreuen mit den anderen und mitzuleiden mit den anderen. Das ist das, was Gemeinschaft ausgemacht hat in der ersten Gemeinde. Das ist das, was Gemeinschaft ausgemacht hat als gesunde Gewohnheit von dieser Gemeinde, die so vorbildlich ist. Wie hat das jetzt wieder Auswirkungen praktisch in deinem Leben? Was kann das heißen? Das kann zum Beispiel heißen, dass du einfach den ersten Schritt gehst. Wart nicht auf jemanden anderen, der auf dich zukommt, sondern geh du selber den ersten Schritt auf jemanden zu. Um Anteil zu haben am Leben von dem anderen. Lass auch Leute in dein Leben sprechen. Denk nicht, du hast schon alles verstanden, du weißt schon alles, sondern lass Leute in dein Leben reinsprechen. Und auch ganz wichtig, das, was du schon hast, gib das weiter. Selbst wenn du das Gefühl hast, es ist irgendwie nicht gut genug oder nicht besonders, das, was Jesus dir schon gegeben hat, gib das weiter. Fang an, es weiterzugeben und du wirst sehen, dass was in Bewegung kommt. Das war der zweite Punkt. Also wir haben als erstes gehabt Lehre, zweiter Elefant ist Gemeinschaft. Gehen wir zum dritten Elefanten, der dritte Elefant im Leben von ganz vielen Gemeinden, und zwar das Brotbrechen. Das Brotbrechen. Jetzt wird es auch wieder spannend. Was heißt das genau? Die gesunde Gewohnheit vom Brotbrechen. Ich lese dafür aus Apostelgeschichte 2, Vers 46 vor. Und da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also täglich verharrten sie einmütig. Da kommt das Wort einmütig vor und das ist ein richtig spannendes Wort, weil das ist quer durch die Apostelgeschichte drinnen und das ist ein Geheimnis, um auch das Brotbrechen zu verstehen. Was bedeutet das, dass wir einmütig sein sollen? Das heißt, sie sind beständig, verharren einmütig im Tempel und sie brechen zu Hause das Brot und im Tempel und nehmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens auf. Einmütigkeit könnte man am besten folgendermaßen erklären versuchen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar das griechische Wort homothymadon, und das heißt so viel wie eines Sinnes sein, eins im Denken zu sein, eins im Handeln zu sein, um eine gemeinsame Leidenschaft zu haben. Und wenn man es wortwörtlich nimmt, die zwei Wörter, die zusammengesteckt sind im Griechischen, heißt nichts anderes als im Gleichklang voraneilen. Im Gleichklang voraneilen, im Gleichschritt voranstürmen, mit einem Akkord im Einklang. Richtig spannendes Bild, oder? Bei diesem Orchester, das ihr vorher gesehen habt, oder das immer noch sitzt, genau, da haben wir, was genau? Wir haben ganz unterschiedliche Instrumente, aber was machen diese Instrumente? Sie spielen ein gemeinsames Stück, ein gemeinsames Werk. Jeder hat seinen Platz in dem Ganzen. Die Instrumente klingen sehr unterschiedlich, die Rollen sind sehr unterschiedlich. Da gibt es den Paukenspieler, der macht einfach nur ba-bom, 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 ba-bom. Das ist alles, was der macht. Und da drüben haben wir die leidenschaftlichen Geiger, die ihr Herz auf den Saiten hervorbringen und spielen. Wir haben die Cellisten, wir haben Blasinstrumente, alle verschiedenen Instrumente. Und was machen diese Instrumente? Sie erzeugen eine Einheit, einen Einklang. Warum? Weil es einen Dirigenten gibt, der sie anleitet. Einen Dirigenten, der ihnen den Takt vorgibt. Einen Dirigenten, der jedem seinen Platz zuweist und jedem seine Zeit gibt, wo er dann plötzlich vielleicht hervorkommt. Diese Art von Einheit können wir nur haben, wenn wir absolute Nachfolge haben diesem einen Dirigenten gegenüber. Dieser eine Dirigent, der in unserem Leben als Gemeinde Jesus Christus ist, dieser eine Dirigent, dem die Gemeinde gehört, der die Gemeinde baut, der im Zentrum von allem ist. Und nur wenn wir ihn immer im Zentrum haben, werden wir ein Orchester sein, das gut zusammenspielt. Warum sage ich das gerade alles, bevor wir da zum Brotbrechen kommen? Weil Brotbrechen in der Essenz nichts anderes ist als das, dass wir Jesus hochhalten. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon ein paar Jahre in Gemeinden verbracht. Ich bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern sitzen übrigens da drüben. Also ich habe viele Jahre viel miterlebt, was man in Gemeinden so macht. Und eine Sache mit dem Abendmahl verbunden ist ja oft, dass man sich so überlegt, jetzt ist so ein bisschen traurige Stimmung. Und da geht es dann darum, jetzt muss ich über meine Sünden nachdenken. Und ich habe das als Kind immer ein bisschen bedrückend gefunden, so über das Abendmahl nachdenken, weil man dort plötzlich mit so über die Schuld nachdenkt, dann bin ich so, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder nicht? Ich weiß gerade gar nicht so richtig. Und was es aber da so spannend macht, in dem Bibeltext, was wir vorher gelesen haben, da kommt was anderes vor. Da heißt, sie waren einmütig im Tempel, brachen das Brot zu Hause, nahmen die Speise mit was? Mit Jubel. Mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Da war eine Freude da, weil man Jesus ins Zentrum gestellt hat und sich über ihn gefreut hat. Das hat auch absolut, ist legitim und hat seinen Platz, dass wir echt über uns nachdenken, wo Sünde in unserem Leben ist. Aber der Kern vom Brotbrechen ist, dass wir Jesus ins Zentrum stellen und uns freuen über das, was er gemacht hat. Uns freuen über sein Werk am Kreuz, über das, dass er uns erlöst hat, dass er so gut ist, für das, was er gewirkt hat in unserem Leben. Das ist so die Essenz vom Brotbrechen. Wir feiern das Abendmahl, um sein Werk am Kreuz richtig zu feiern. Sagen, Jesus, das ist so gut. Ich habe es geschmeckt. Und dann, während wir das Brot essen und das auf unserer Zunge schmecken und den Wein trinken, sagen, so wie ich jetzt gerade mit meinen Sinnen was schmeckt, ich habe es geschmeckt, wie gut Jesus ist. Ich habe es geschmeckt, dass er mein Leben verändert hat. Er ist das Zentrum von meinem Leben. Er ist das Zentrum von der Gemeinde. Er ist das, wo wir drauf bauen wollen. Das habe ich geschmeckt und das will ich feiern. Das ist das Brotbrechen eigentlich. Und ich hab's geschmeckt auch im Leben von anderen Leuten. Ich sehe um mich herum Menschen, die verändert worden sind von Jesus. Ich sehe Leute, die Jesus erlebt haben und ich freue mich so über die Leute. Ich bin so, wie schön ist das, dass sich die jetzt heute taufen lassen, dass die den Schritt gehen und Jesus alles geben. Wie schön ist es, dass jemand, der in der Pension ist, seine Frau immer noch so lieb wie am ersten Tag, Gott hingegeben lebt und so eine Jesus-Ähnlichkeit in seinem Charakter widerspiegelt und sich um andere Menschen kümmert. All das kommt damit rein ins Brotbrechen. Wir freuen uns über das Werk Jesu an mir und an den anderen rund um uns herum. Das ist sowas Cooles. Deswegen ist Abendmahl auch total wichtig, dass wir es auch in einem großen Setting in der Gemeinde feiern. Was ich aber auch spannend finde, es gibt da zwei Lesearten, und die sind auch recht offensichtlich, wenn man einen Text liest, dass es da nicht nur darum geht, dass man das Abendmahl einnimmt, sondern es scheint ganz so, als wäre es in der ersten Gemeinde eingebettet gewesen, einfach in ein Abendessen, in ein Mittagessen, gemeinsam mit anderen Leuten, in den privaten Häusern. Das heißt, da war eine Liebe zwischen den Leuten, eine Gastfreundlichkeit, wo man die anderen eingeladen hat und gesagt, hey, komm mit mir, gehen wir heute bei mir essen und über dem Essen und über dem Jesus feiern gemeinsam Gemeinschaft hat, Gespräche führt, die einfach aufbauend sind. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich rede richtig gern mit anderen Leuten beim Essen. Essen gehen gemeinsam mit anderen Leuten ist einfach was Schönes, oder? Essen ist richtig gut und dann sich noch zu stärken und auch zu ermutigen, ist eines von den schönsten Sachen überhaupt. Und das ist so eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Das kann ein Elefant im Raum werden, dass wir im Gottesdienst vielleicht Abendmahl feiern, dass wir da vielleicht Gemeinschaft haben, aber was ist mit dieser Gemeinschaft im Kreis von 3-4 Leuten, wo wir gemeinsam essen und uns stärken im Glauben, uns ermutigen gegenseitig im Glauben? Es ist der dritte Elefant, über den ich heute mit uns reden will und die Fragen dazu für euch mitgebracht habe. Und zwar erstens, bin ich noch voller Freude und Faszination über Jesu Werk am Kreuz? Also macht es noch was mit mir? Das Werk von Jesus am Kreuz, begeistert mich das noch? Ist es was Faszinierendes, wo ich merke so, war Jesus, keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber du hast das gemacht und es ist einfach nur gut. In mir zum Sehen und um mich herum, du bist einfach richtig gut, Jesus. Und die zweite Frage dann, abseits von, bin ich noch voll Freude und Faszination über das Werk Jesu am Kreuz? Zweite Frage, bin ich gastfreundlich zu anderen Jesus-Nachfolgern? Vielleicht ist es so ein Elefant in deinem Leben, wo du merkst, eigentlich nicht wirklich, aber wenn wir auf die erste Gemeinde schauen, ist es recht klar, dass es eine ganz normale Praxis war in der Gemeinde. Bin ich noch gastfreundlich, bin ich gastfreundlich zu anderen Jesus-Nachfolgern? Das heißt, lasst uns eine Gemeinde sein, in der Anwendung wieder, die das Evangelium in der Tiefe und der Breite immer wieder neu studiert, dass das so richtig tief wird, dass unsere Faszination nicht ausgeht, unsere Freude über das Evangelium nicht verblasst oder irgendwie einen blassen Schimmer nur kriegt, sondern lasst uns Jesus, seine Liebe und sein Werk am Kreuz in der Breite und der Tiefe immer wieder neu studieren. Und feier das Abendmahl richtig bewusst, wie heute, im Gottesdienst, auch privat, in deinem Hauskreis. Lad Leute zum Essen ein. Geh nach dem Gottesdienst mit Leuten essen. All das ist Brotbrechen. Diese enge Gemeinschaft, diese gesunde Gewohnheit, dieses einmütig werden, weil wir das gemeinsame Ziel haben, weil wir Jesus Christus als unser Ziel haben, der uns wirklich die Einheit gibt. Gehen wir zum vierten und letzten für heute, letzten Punkt und zum letzten Elefanten. Und zwar das Gebet. Oder auch die Gebete, heißt es ursprünglich im Text vorher, die Gebete. Ich lese dafür noch einmal aus Apostelgeschichte 1,14 und aus Apostelgeschichte 4,24. 1,14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. Damals diese perfekte Kombination von den zwei Sachen, einmal beständig, diese gesunde Gewohnheit und das einmütig, was ich vorher gesagt habe, so dieses im Gleichklang voraneilen wie das Orchester, im Gebet und im Flehen. Zweite Stelle, Apostelgeschichte 4, Vers 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott. Da kommt noch einmal ein spannender Aspekt dazu. Einmütig zu sein heißt auch, dadurch, dass wir den gleichen Sinn haben, gleiches oder so von Gott gegebenes Denken irgendwie, so richtig verbunden sind innerlich, heißt es auch, dass wir manchmal dieselben Impulse haben. Dass wir im Gleichklang voraneilen, wie ich vorher gesagt habe. Das heißt zum Beispiel, irgendwas Dramatisches passiert in der Weltgeschichte, was ist unsere Reaktion? Wir sind einmütig im Gebet. Die Reaktion, die wir haben, ist, wir gehen ins Gebet gemeinsam. Das ist das, was die Nachfolger von Jesus ausgemacht hat. Sie hören schlechte Nachrichten, was machen sie? Sie gehen gemeinsam ins Gebet. Sie haben irgendwie eine Anfechtung in ihrem eigenen Leben, was machen sie? Sie gehen gemeinsam ins Gebet. Das zeichnet die Gemeinde aus. Sie ist eine betende Gemeinde und in ihrem Alltag ist die erste Reaktion, ihr erster Impuls immer das, dass sie ins Gebet gehen. Ich habe letztens in der Schule eine Situation gehabt, da habe ich genau gemerkt, irgendwie, das war gerade voll was Wichtiges, Ausgang von einer Situation, es war wichtig, dass das so ausgegangen ist und ich bin mit einer Kollegin unterwegs gewesen und ich habe mich so gefreut, dass Jesus das gewirkt hat und dass ich irgendwie sagen wollte, danke Jesus. Und dann habe ich so gemerkt, das versteht die vielleicht nicht, vielleicht sage ich einfach nur, danke, irgendwie so gut gegangen. Genau, unsere erste Reaktion im Leben, wenn wir im Alltag sind und mit Jesus verbunden sind, sollte eigentlich das sein, oder? Dass wir zu Jesus kommen, dass wir beten, dass wir mit ihm verbunden sind, erster Impuls, erste gesunde Gewohnheit. Warum ist es so wichtig, dass wir eine betende Gemeinde sind? Dass wir als ersten Impuls immer das Gebet haben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar, ich war ein großer Duplo-Fan als kleines Kind. Ich habe viel Duplo gebaut. Meine Eltern haben viel Videoaufnahmen von mir auch, sehr lustig, wo ich verschiedene Sachen aus Duplo baue, mit einem Hammer, sehr motiviert bin. Und der Impuls von einem kleinen Kind ist das am Anfang, ich baue mit meinem Duplo-Zeug da eine richtig schöne Burg, so schön es halt geht, so, wie man das halt hinkriegt. Und wenn man nicht mehr weiterkommt, was macht man dann? Dann ruft man Mama oder Papa und so, Mama, das funktioniert nicht, Papa, ich wollte jetzt eigentlich so alles mit blauen Steinen bauen, jetzt habe ich keine blauen Steine mehr. Das ist richtig kindlich, oder? Wir bauen mit dem, was wir da haben, für uns selber, unsere kleine Burg aus Duplo-Steinen. Was ist aber dieser kleine Bub, der mit Duplo eine Baustelle hat, verglichen zu dem, wenn der Papa mich mitnimmt, ein echtes Haus zu renovieren? Mein Papa hat das gemacht mit mir, der hat mich mitgenommen zu dem Haus, das wir damals dann gekauft haben und renoviert haben, zum Arbeiten helfen. Da war ich 4, 5 Jahre alt, habe mir ein Schleifgerät in die Hand drückt und gesagt, ich soll an der Wand ein bisschen mithelfen, was zu schleifen. Sehr, sehr produktiv, ich habe unglaublich viel mitgeholfen. Das Haus ist nur gestanden wegen mir natürlich, oder? Wir wissen alle genau, wie es von den Verhältnissen ist, oder? Es ist absolut lächerlich irgendwie, was der Kleine dann beiträgt, aber das ist, glaube ich, für mich so ein gutes Bild von dem, was es heißt, dass wir Gemeinde des Gebets sind. Und zwar, wenn wir eine Gemeinde des Gebets sind, was machen wir dann? Wir gehen manchmal weg von unseren eigenen kleinen Baustellen, wo wir uns gerade so ganz extrem intensiv drum kümmern und fangen an, Gott zu fragen, Gott, was ist dir denn eigentlich wichtig? Und dann nimmt er uns mit auf Arten und auf Baustellen, wo er will, dass wir mithelfen. Und dann helfen wir dort mit, das zu wirken und zu arbeiten, was er wirken will. Und wir wissen aber auch am Ende des Tages, das meiste machen eh nicht wir, oder? Das heißt, das Gebet ist auch so gut, dass es uns dazu bringt, dass wir sagen, wir sind absolut abhängig von Gott. Wir kriegen es ohne ihn nicht hin. Wir haben absolute Limits. Wir sind als Menschen so begrenzt. Aber wir dürfen im Gebet die wirklich zentralen, wichtigen Themen und Baustellen von ihm uns zeigen lassen und dürfen dann in Abhängigkeit von ihm dort mithelfen. Im Wissen, dass letztlich an ihm liegt. Dass letztlich auch die Gemeinde, dass sie wächst, dass Leute da tiefe Beziehungen finden und im Glauben weiterwachsen, dass es ein Geschenk von ihm ist. So ungefähr könnte man das vergleichen. Wir sind ein kleiner Bub mit Duplosteinen und wir werden aber eingeladen von Jesus, dass wir auf seiner Baustelle mitarbeiten, auf einer echten, großen Baustelle und dort was bewirken, was er letztlich zu Ende bringt, was er macht, wo er das wieder schön macht, wo er die Gemeinde sich wieder schön macht und herrichtet und renoviert. Also, wir arbeiten auf der richtigen Baustelle. Wir sind nicht mehr limitiert auf unsere eigene Kraft, sondern wir bauen auf ihn. Das ist der vierte Elefant für heute und der letzte mit diesen Fragen. Und zwar erstens, bin ich alltäglich abhängig von Gott? Also bin ich alltäglich abhängig von Gott? Und dann die zweite Sache, bete ich mit anderen Jesus-Nachfolgern? Ich glaube, das ist ein richtiges Geschenk, mit anderen Jesus-Nachfolgern zu beten und zu merken, auf einmal, wir beten synchron, Gott merkt auf einmal, wir merken, dass Gott uns Dinge aufzeigt, neue Baustellen und merken, dass er am Wirken ist, abseits von unseren eigenen Limits. Was heißt es konkret für dich wieder, dieser vierte Elefant? Das kann heißen, dass du in allem einfach lernst, dein Gebet zu Gott das Erste sein zu lassen, bei allem, was du machst. Es kann aber auch sein, dass es heißt, dass du dich anfängst zu treffen mit anderen Leuten zum Beten, dass du dich mit anderen Leuten eins machst, mit denen anfängst zu beten. Gute Möglichkeit ist zum Beispiel einfach zum Gebetsabend zu kommen, den wir da in der Gemeinde am Freitag immer wieder haben. Andere Leute in deinem Hauskreis zu involvieren, beten zu lassen für Dinge in deinem Leben, vielleicht auch gemeinsam mit anderen Leuten zu beten für Anliegen, die außerhalb von deinem eigenen Leben da sind. Genau. Das war der vierte und letzte Elefant. Ich fasse kurz zum Ende zusammen und wir können alle gemeinsam aufstehen. Und ich werde noch einmal die vier Punkte uns kurz mitgeben und dann für uns beten. Und zwar, was war das Ziel von meiner Predigt heute? Das Ziel von meiner Predigt war, dass wir so Elefanten im Raum, die manchmal so offensichtlich da sind eigentlich, einmal benennen. Einer von denen ist, was wäre eigentlich, wenn richtig viele Leute zum Glauben kommen, heute in unserer Zeit? Wären wir als Gemeinde bereit dafür? Wir sehen, dass die erste Gemeinde dafür bereit war. Warum? Weil sie eine gesunde Gewohnheit gehabt hat, erstens in der Lehre der Apostel zu bleiben, zweitens, dass sie echt eine enge Gemeinschaft gehabt hat, eine Einmütigkeit, wirklich gegenseitiges Anteil haben am Leben, dann das dritte, das Brotbrechen, sie haben Christus, Jesus, sein Werk ins Zentrum von allem gestellt, waren im Alter richtig verbunden miteinander, gemeinsam gegessen und das letzte, das Gebet, sie haben wirklich sich von Gott aufzeigen lassen, was die Baustellen sind, wo sie arbeiten sollen und ja, waren echt voll abhängig von seiner Kraft und von seiner Macht. Lasst uns echt beten, dass Gott heute in uns Dinge aufzeigt vielleicht und ihr habt dann auch Zeit, selber auf das zu reagieren. Jesus, danke, dass du unter unserem Wirken bist. Wir wollen dir echt als Gemeinde unser ganzes Gemeindeleben hingeben, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du Dinge zum Ende bringst, Jesus. Wir wollen echt voll auf dich setzen, dich ins Zentrum von allem stellen, Jesus. Wir beten echt, dass dort, wo wir vielleicht als Gemeinde diese Bereitschaft noch nicht haben, dass wir lernen ganz neu, jeder persönlich, in diesen gesunden Gewohnheiten, die so offensichtlich sind, zu wachsen, Jesus. Lass uns echt in der Lehre tief verwurzelt werden und lern uns echt auch das weiterzugeben, Jesus. Wir beten, dass du uns alle zu Lehrer von deinem Wort machst, Jesus. Dass wir das weitergeben können an andere Menschen, an Leute, die dich nicht kennen, an Leute, die noch jünger im Glauben sind, Jesus. Wir beten auch, dass du uns echt total verbindest, Jesus. Dass du uns deine Einheit machst, dass wir Gemeinschaft sind, die wirklich auf dich ausgerichtet ist, das gleiche Ziel hat, Jesus. Wir beten auch, dass wir im Brotbrechen immer wieder neu das hochhalten können und schmecken können, wie gut du bist, Jesus. Und so richtig enge Gemeinschaft mit anderen Leuten haben dürfen, Jesus. Und wir beten auch, dass wir im Gebet wirklich dir lernen auszudrücken, wie sehr wir dich brauchen, Jesus. Wir sind abhängig von dir, Jesus. Wir wollen Dinge sehen, wie du sie siehst. Wir laden dich echt ein, dass du da an uns als ganze Gemeinde arbeitest, dass wir in unserem Gebetsleben wachsen, Jesus. Dass du uns zu einer betenden Gemeinde machst.